Auf die Frage vorhin, was soll ich eigentlich ansagen, weil ich habe gar nicht so das Konzept, was das hier wird, kam die Antwort, ja, das gehört zum Konzept, das muss so. Insofern rezitiere ich euch jetzt einfach mal die Beschreibung des Talks. Wir lesen Texte vor. Es wird schlimm. Insofern begrüße ich unsere beiden Speaker, Fakko und Bert, und bitte einen riesigen Applaus für die beiden.
Ja, hallo. Moment, die obligatorische Folie. Wir sind Schiffsromantik.
Hast du das live schon? Nein.
Auf der Easter Hack live. Genau.
Das klingt nicht mehr, oder?
Okay, hast du also aufgestellt. Soll ich den
möchtet
Intro
ihr, dass das live
abspielen?
Die ganze Zeit blinkt? Wieso bin ich so... Nein, okay.
Nein. Schade. Wir hatten das so schön vorbereitet.
Wieso ist das so laut? Ich bin so laut.
Ich weiß nicht.
Du bist okay, im Internet.
Okay, wir spielen das ohne Intro. Ja, ich weiß. Wir spielen das ohne Intro. Intro funktioniert nicht. Schade.
Möchtest du das Intro singen?
Nein, ich singe das Intro nicht.
Fakko singt das Intro rückwärts.
Nein, das ist das Outro.
Ach so, stimmt.
Der Hintergrund ist, wir wurden höflich darauf hingewiesen, dass ein Podcast ein Intro und ein Outro zu haben hat. Also habe ich eins eingesungen.
Wir lesen das nicht nur vor, wir reden davon. Auch einfach dazwischen.
Genau. Also Redaktionskonferenz am Lesetisch. Basalt ist der Kern dieser Geschichte.
Die heilige Maschine.
Basalt, der als vulkanisches Erguss, geht schon gut los. Basalt, der als vulkanisches Ergussgestein eine jahrmillionenalte Geschichte hat, den die Menschen als Baustoff schätzten, solange sie überhaupt mit Steinen bauen.
Sie alle kennen die Geschichte vom auserwählten Volk, das 40 Jahre in der Wüste umherzog, bis es endlich das gelobte Land erreichte.
Der seine Härte und Unverwüstlichkeit in jahrhundertealten Wehrtürmen, Mauern und Burgen bewiesen hat.
Während des langen Wüstenaufenthalts ereigneten sich unter anderem zwei Dinge, die mich schon immer beschäftigt haben.
Der in Straßen, Eisenbahnen und Wasserbau der Neuzeit zum grundlegenden Baustoff geworden ist.
Eines Tages wurde Moses auf den Berg Sinai gerufen und dort bekam er die Anweisung zum Bau der Bundeslade.
Von dem es sehr viel in der Welt und in Europa gibt.
Im zweiten Buch Moses, Kapitel 25, Vers 40, befiehlt der Herr dem Führer der Israeliten sogar, er solle Acht geben, auf dass er alles genau nach dem Vorbilde mache, das ihm gezeigt werde.
Der sich in Deutschland in einem breiten Streifen hinzieht, von der Eifel zum Siebengebirge, über Westerwald, Vogelsberg, Rhön, Fichtelgebirge, Erzgebirge, durch die Oberlausitz bis nach Schlesien ins Riesengebirge.
Was ist daran so seltsam?
Mittelpunkt dieser Geschichte ist der Westerwald.
Ich bin ein gläubiger Mensch.
Westerwald, das ist geologisch der eingebende Rumpf des variskischen Gebirges, aufgefaltet im Erdaltertum aus Gesteinen des Devons und Karbons.
Für mich steht außer Zweifel, dass Gott und somit die Schöpfung des Universums existiert.
Im Mittelalter unserer Planeten eingeebnet, in seiner Neuzeit im Tertiär verhüllt von Sanden und Tonen mit einzelnen Braunkohleflözen, schließlich auch noch durch Vulkanausbrüche verformt, von Lavaströmen und vulkanischen Aschen überdeckt.
Doch weshalb soll dieser Gott das Modell irgendeines Kastens mitführen? Und warum wird Moses so eindringlich ermahnt, beim Nachbau der Apparatur auch alle Vorschriften strikt zu befolgen?
So lagert heute flach auf dem Fundament des Devons und Karbons, das sind im nordwestlichen Westerwald Grauwacken, Quarzite und Schiefer, im südöstlichen Lahn-Dill-Gebiet dazu noch Kalkstein, Diabas und Roteisenstein, eine bis zu 200 Meter mächtige Decke von Tertiärgesteinen, darin vor allem Ton, Braunkohle und Basalt.
Ich dachte schon, die ersten gehen, aber die ersten kommen jetzt noch so.
Bitte was?
Egal.
Okay.
Was war eigentlich diese Bundeslade?
Was die Kräfte der Natur geschaffen haben.
Okay. In der theologischen Literatur liest man darüber die verschiedensten Ansichten.
Das machte sich der Mensch zunutze. Er grub nach den Schätzen des Bodens, nach Erzen, Tonen, Basalten, Braunkohlen und verarbeitete sie.
Das ist voll langweilig. Ich blätter mal um. Moment. Im letzten Jahrhundert lebte in Berlin der Philosoph, Mathematiker und Direktor der jüdischen Freischule Lazarus Ben David. Ben David, Entschuldigung, Ben David.
rodete weite Teile der ursprünglichen undurchdringlichen Wälder, auf den Rodeflächen säte und erntete er, baute er Dörfer, Klöster, Burgen und Städte und verband alles miteinander durch ein dichtes Netz von Verkehrswegen.
Oh, hier, guck mal, ich glaube, ich bin zum Wichtigsten gekommen. Nach der Bibel wurde das Manna täglich produziert. Das bedeutet, dass die Bearbeitung des Eigenmaterials innerhalb von 24 Stunden erfolgte.
Der Westerwald ist ein absonderlicher Distrikt, welcher gegen Westen an den Rhein, gegen Norden an die Herzogtümer Berg und Westfalen, gegen Osten aber an Oberhessen und gegen Süden an die eigentlich sogenannte Wetterau grenztet.
Wenn die Manna-Maschine, wie wir sie mal nennen wollen, ihre Energie aus einem Nuklearantrieb bezog, dann war das Ding gefährlich. Es ist die Manna-Maschine. Okay.
Der Westerwald sei ein Land der armen Leute, in dem sich die Säue um den Sonnenschein bissen, wo die Kirschen 2 Jahre zum Reifen brauchten.
Nun wissen wir von der Bundeslade, dass zumindest sie tatsächlich lebensgefährlich war.
Einer, der mitgeholfen hat, den Westerwald aus seinem mittelalterlichen Dasein herauszuführen, war Jakob Reh.
Todesfälle sind registriert.
Jakob Reh wurde am 20. September 1938 in Nanzenbach, einem Dorf im Schelderwald nahe Dillenburg, geboren.
Falsch rum, das Todesfälle wurden registriert. Wohin also ist das Ding entschwunden?
Die Männer des Schelderwaldes waren Bauern und Bergleute zugleich.
Hat es sich in Luft aufgelöst oder gibt es heute noch irgendwelche Überreste dieser Maschine?
Jakob Reh brach mit dieser Tradition und wurde Pflasterer. Mhm.
Das Buch ist echt schlimm. Das ist tatsächlich im höchsten Grade erstaunlich.
Moment, das mitteleuropäische Geschichte.
Bist du ganz schlecht vorbereitet.
1862 hatte auch das Dillgebiet seine erste Eisenbahn erhalten. Die Linie der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft von Gießen nach Köln führte über Wetzlar, Herborn, Dillenburg, Haiger und gab diesen Städten und dem ganzen Gebiet den lang ersehnten Auftrieb.
Jetzt wird's aber gefährlich.
In Dillenburg baute Jakob Reh 1864 eine seiner ersten unternehmerischen Arbeiten, die Bahnhofsstraße.
Das geht ja praktisch nicht.
Und er war ein tatkräftiger Mann.
Das ist völlig unmöglich.
1868 pachtete er von der Gemeinde Flammersbach den Basaltsteinbruch Washecke.
Also die Templer hätten demnach die Flucht über den Ozean angetreten und zumindest Teile der Manna-Maschine mitgenommen.
Der Steinbruch Washecke ist somit der Grundstein der gesamten Basaltindustrie im hohen Westerwald. Er wies auch der Entwicklung seines eigenen Unternehmens den Weg.
Also auf Oak Island legten sie ein raffiniertes Versteck an, denn sie waren nicht in Eile und niemand beobachtete sie.
Im Dillkreis wurde bei Flammersbach 2166 Kubikmeter Chausseesteine im Werte von 256 Talern gewonnen.
Dort vergruben sie ihren Schatz.
Friede zu Frankfurt am Main.
Eindeutig an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass es einst eine eigenproduzierende Maschine gab, die man heute aufgrund der alten Texte im Buch Soha rekonstruieren kann.
Der Kulturkampf währt bis 1878.
Sicher ist auch, dass diese Maschine lebensgefährlich war, wenn sie falsch bedient wurde.
Aber nicht nur die Landesstraßen, auch die Gemeindestraßen im Dillkreis wurden neuerdings zu festen Kunststraßen ausgebaut.
Schließlich findet man bei Wolfram von Eschenbach eine Beschreibung derselben brotproduzierenden Anlage, verbunden mit dem Templerorden. Und dann wird der Orden zerschlagen und kaputt gemacht.
Jakob Reh hielt Schritt mit dem Fortschritt. Er pachtete 1881 am Steinringsberg bei Hörbach, gleich neben einem kommunalen Basaltbruch, eigenes Gelände zur Gewinnung von Pflastersteinen.
Mhm. Gott. Die Ordensschriften werden zerstört und heute stehen wir vor den Indizien und versuchen wieder an Einzelteile dieses Objektes heranzukommen.
Seit dem 1. Januar des Jahres war die Firma Jakob Reh in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt worden. Nach dem Tode von Jakob Reh führten seine Söhne Adolf und Fritz das väterliche Geschäft weiter.
Was war eigentlich dieses Manna?
Eine rapide Entwicklung, eine erfreuliche Entwicklung.
Handelte es sich nicht um ein Brot, das vom Himmel fiel?
1911 erhielt die Geschäftsleitung der JRE OHG ihr erstes Auto, einen Brennerbohrer, um ihre weit verzweigten Betriebe besser führen zu können.
In den vergangenen Jahrzehnten sind immer wieder Erklärungen für das biblische Brot, das vom Himmel fiel, präsentiert worden.
Und eine Schreibmaschine, eine Adler, von der man später behauptete, dass sie nicht kaputt zu kriegen war.
Man hielt es für einen Saft, der aus Distelzweigen kam. Ist doch ganz klar. Das ist ein Scheiß.
Novemberrevolution.
Wir haben die Bücher vorher nicht angeguckt.
Ja, Erster Weltkrieg, bla bla. Hier kommt der Abschnitt 1934 bis 1944, der ist sehr kurz.
Ihr könnt auch Stopp sagen auch und wir blättern warum. Einfach im Buch.
Nö, das sehe ich nicht ein.
Okay. Dann nicht. Und was hätte die Bundeslade mit dieser Mannerschnitte zu tun? Maschine, Entschuldigung.
Automation heißt das Zauberwort, das für die Industrie in aller Welt neue Maßstäbe setzte.
Sie lieferte die Energie.
Seine erste Sorge galt der Modernisierung und der Mechanisierung der Steinbruchbetriebe, um die Produktion zu steigern und das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig zu machen.
Oft sprühte die Bundeslade Funken und mehrere Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Bundeslade in den alten Texten registriert.
Im Werk Flammersbach wurde im Jahre 1957 die Thermischanlage wesentlich erweitert.
Ich habe gerade gelesen, erst die modernen Erkenntnisse unserer Techno, aber dann steht da Logie, machen es möglich, Überlieferungen aus der Vergangenheit mit neuen Augen zu betrachten.
Zur Verbreiterung der Rohstoffbasis pachtete die JRE AG 1961 den Steinbruch Junger Stein bei Allendorf im Kreise Wetzlar.
Vieles spricht heute dafür, dass vor Jahrtausenden irgendwer ein Volk auserwählte, um mit ihm ein ganz bestimmtes Nahrungsexperiment durchzuführen.
Rebersalz liegt in den Straßen der Heimat des Unternehmens. Er trägt aber auch zum Beispiel die Schienenstränge der Vogelfluglinie bis nach Fehmarn.
Was sollte getestet werden?
Die nächste Sorge galt der Sicherung der eigenen Rohstoffbasis in die Zukunft.
Vermutlich der menschliche Durchhaltewille unter extremen Situationen bei einer einseitigen, aber doch sehr eiweißhaltigen Grundnahrung.
Die JRE AG hat sich die Erkenntnisse und Forschungsmethoden der jungen Wissenschaft der Geophysik von allem Anfang an zunutze gemacht. Dieser Satz keinen Sinn.
Egal.
Ja.
Was ließe sich mit solchen Testergebnissen anfangen?
Besonders geeignet für die Erforschung von Hartsteinlagerstätten ist das Widerstandsverfahren.
Das Gleiche, was man heute damit macht. Sportler und Soldaten werden auf ihre Reaktionen bezüglich bestimmter Nahrungsarten überprüft.
Adolf Rehe nutzte die Fortschritte der Geophysik.
Doch auch bei der Raumfahrt sind derartige Nahrungsquellen unerlässlich, insbesondere wenn es um längere Strecken wie zum Mars geht.
Erstaunlich
von wann
aktuell.
Ist denn das?
Mitte der 90er.
Wow. Wann waren wir zuerst mal auf dem Mars? So?
Däniken? Weiß ich nicht.
Ich glaube, der war gar nicht. Also jetzt hast du verraten, was ich lese. Kommt doch keiner drauf.
Nein, auf keinen Fall. Weiß nicht mehr, wo ich war.
Sind hier Historikerinnen vor Ort? Ja. Kennst du Däniken? Das ist ja der bekannteste Historiker neben Guido Knapp, oder wie der heißt?
Knopp.
Knopp, okay. Okay. Bin ich dran?
Keine Ahnung.
Okay. Damit wären wir bei einer Technologie angelangt, die schwer ins Weltbild unserer Vorfahren passt.
So steht das Werk zu seinem 100. Geburtstag festgefügt da. Gleichsam auf zwei gesunden und kräftigen Beinen. Mit seinen leistungsfähigen Steinbruchbetrieben und den modernen Betonwerken geht es mit Zuversicht in die Zukunft.
Stammte diese Technologie von außerhalb der Erde?
Das
ist handschriftlich, ja. Das kann er nicht.
Kannst du das? Ja. Was frage ich überhaupt? Das Unternehmen und seine Leitung.
Liest du gerade das Inhaltsverzeichnis?
Nein.
Okay.
1864, Jakob Rehe eröffnet am 4.5. sein Pflastergeschäft in Dillenburg.
Die Überlieferungen sprechen dafür.
1893, die Firma wird unter JRE handelsgerichtlich eingetragen.
Sie schildern sogar, wie einige unserer Vorväter Reisen ins Weltall unternahmen.
1897, Jakob Reh stirbt am 19.09.
In der Abraham-Apokalypse, das ist ein Text, der nicht zur Bibel, sondern zu der Apokryphen gehört, können wir nachlesen, wie zwei Fremde, die eindeutig nicht von unserer Welt stammten, Abraham aufsuchten.
1902, die Firma J. Reh wird in eine OHG umgewandelt. Der Geschäftsführer sind Fritz und Adolf Reh.
Er selbst sagt nämlich, die Besucher seien keine Menschen gewesen.
1908, Adolf Reh stirbt am 21.05.
Dann heißt es, es habe Rauch gegeben wie aus einem Ofen und Feuerflammen seien aufgelodert.
1918, Fritz Reh stirbt am 11.05.
Schließlich seien die beiden Fremden mit dem Menschen hinaufgestiegen in das Firmament.
1918, Frau Paula Reh, Witwe von Fritz Reh, übernimmt die Geschäftsleitung.
Jetzt wird es mir zu komisch.
Jetzt erst.
Ich lese mal den letzten Satz vor. Warte. Eine neue Sicht, ein frischer Wind sind notwendig, um die Schleier über den alten Weissagungen zu lüften.
Hans Reh und Rudolf Reh werden Vorstandsmitglieder.
Ich wechsle das Buch. Echt jetzt? Okay. Du hättest mich ja auch abholen können, begrüßte mich Jane Collins und hauchte mir erst dann einen Kuss auf die Lippen.
Drahtlos präsentieren, mit Windows-Geräten.
Ich hob die Schultern.
Präsentationsmodus wählen.
Wieso?
Hinweis, damit der Übertragungscode nicht über den Beamer angezeigt wird, Beamerbild muten.
Funktioniert dein Wagen nicht?
Dazu die Optionstaste antippen und die Beamer-Schaltfläche auswählen, sodass das Symbol durchgestrichen ist.
Schuft. Ich möchte ja schließlich etwas trinken.
Wireless-Eingang aktivieren.
Kannst du auch.
Die Möglichkeit zur drahtlosen Verbindung wird auf dem Vorschau-Monitor angezeigt.
Ich deutete mit dem Daumen nach rechts.
Shortcut, Windows K+.
Da liegt meine Wohnung.
EasyCast CS XXXX auswählen zum Verbinden.
Ein Plätzchen zum Übernachten wird sich dort noch immer finden.
Beamer zum Anzeigen entmuten.
Darauf hast du schon spekuliert.
Mikrofone D028.
Wenn ich ehrlich sein soll.
Mikrofonmodus, wenn Sie nur Mikrofon und kein Bild benötigen.
Schau kam und brachte den Reiswein.
Mikrofonsymbole antippen.
Er drückte Jane Collins die Schale in die Hand.
Wenn sie grün leuchten, sind sie aktiv.
Ich bekam auch eine.
Zum Pegeln auf linkes Symbol Optionen tippen.
Wir stießen an und tranken.
Mit Plus- und Minus-Mikros lauter und leiser regeln.
Auch die schreibt man das so? Schreibt man das so?
Ja, das sind genug Vokale.
Auch die Detektiven hatte sich in Schale geworfen, allerdings die Sommergarderobe im Schrank gelassen. Was heißt das? War sie nackt? Ach so, danke, Entschuldigung.
Langweilig. Die Mikrofone befinden sich im Schrank rechts neben der Tafel.
Ah, ich weiß, was sie anhatte. Die lindgrüne Bluse hatte lange Ärmel.
Jeder Bürotransponder hat Zugriff darauf.
Die beiden Hälften waren dicht unter dem Hals mit Bändern zu einer kunstvollen Schleife verknotet.
Videokonferenzsoftware starten und anmelden.
Der Rock zeigte eine bunte Farbe, in dem sich das Grün der Bluse wiederholte.
Gewünschte Presets auswählen oder manuelle Steuerung.
Nun, Reiswein löscht keinen Durst.
Hinweis.
Ich ging deshalb in die Küche, suchte und fand es.
Wireless-Eingang aktivieren.
Suku hatte ein kleines Fläschchen mit Bier besorgt. Oh Gott. Was hast du da mitgebracht? Du bist dran.
Das ist qualitativ hochwertige Literatur. Was ist Schmerz?
Es war sogar deutsches Bier.
Die Internationale Organisation für Schmerzforschung definiert Schmerz als eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung verbunden ist oder dieser ähnelt.
Ich glaube, die Sätze sind zu lang. Gläser standen daneben.
Schmerz kann uns warnen.
Ich zapfte mir ein kühles, helles.
Schmerz kann in Intensität sehr unterschiedlich empfunden werden.
Wusste ich doch, dass ich dich hier finden kann, sagte der Chinese.
Oh Gott. Seine Intensität entspricht nicht immer der Gefahr.
Er hatte sein Jackett ausgezogen und auch die Krawatte abgenommen.
So kann ein kleiner Schnitt stark schmerzen.
Jetzt fühlte er sich wohl.
Er fordert aber keine Behandlung.
Ich trank, wischte mir den frischen Schaum von den Lippen und zog meine Jacke ebenfalls aus.
Der Schmerz ist immer eine persönliche Erfahrung.
Da die Garderobe überfüllt war, legte sich das Kleidungsstück im Schlafzimmer auf den Betten ab, ganz allein.
Er kann vorübergehend sein und durch eine bestimmte Verletzung verursacht werden.
Mein Blick fiel dabei auf das Fenster.
Er kann aber auch chronisch sein.
Und wieder dachte ich an die Sonnenfinsternis.
Die Lebensqualität eines Menschen erheblich beeinträchtigen.
Ich trat dicht an die Scheibe und schaute hinaus.
Dehnen und Bewegung können die Schmerzwahrnehmung verringern.
Noch war nichts zu sehen.
Das psychische Wohlbefinden verbessern.
Außerdem regnete es.
Indem sie Stress und Depressionen abbauen.
Außerdem regnete, das hatte ich schon, warte. Die tief hängenden Wolken verdeckten sowieso die Sonne.
Bewegung kann, individuell verordnet, ein wichtiger Bestandteil einer Schmerzbehandlung sein.
Ich glaube, du bist leiser geworden.
Okay.
Die tief hängenden Wolken verdeckten sowieso die Sonne. Ich drehte den Kopf und suchte nach einem Stück blauen Himmel.
Arten von Schmerz.
Es war aber vergebens.
Drei Arten von Schmerz.
Da würde die Sonnenfinsternis wohl ins Wasser fallen. Es hat ja geregnet, okay.
Nozizeptive, neuropathische und noziplastische Schmerzen.
Wenigstens konnte man nichts davon sehen.
Diese Sätze sind sehr lang.
Bist du leise?
Sie können an mehreren Stellen zugleich empfunden werden.
Außerdem regnete es. Ach nein, warte. Nein, da war ich schon. Aber es war vergebens. Nein, warte. Mir war es egal.
Übertragungsschmerz.
Obwohl es einige Sagen und Legenden gab, die sich gerade auf die Sonnenfinsternis beriefen.
Übertragungsschmerz wird woanders als am Ursprungsort gespürt.
Fair. Okay. Wenn die Sonne hinter den Schatten verschwand, war dies ein Zeichen des Bösen.
Seine Mechanismen sind noch nicht vollständig geklärt.
Dann hatte die Welt keinen Schutz mehr und die Mächte der Finsternis konnten mit ihren tausend Armen nach den Menschen greifen.
Vermutlich hängt er mit der Organisation der die Schmerzsignale übertragenden Nerven im Rückenmark und Gehirn zusammen.
Das waren Märchen und ich beschloss an diesem Abend nicht mehr an meinen Job zu denken.
Bewegung für das Gehirn.
Jane fing mich in der Diele ab.
Muskelkontrolle.
Da bist du ja.
Die Pyramidenbahn im Rückenmark ist für eine bewusste Bewegung und die Kommunikation zuständig.
Hast du dich verdrückt?
Um eine Bewegung auszuführen, erstellt das Gehirn einen Bewegungsplan.
Nur die Jacke ausgezogen.
Dann sendet es ein Signal über die Pyramidenbahn im Rückenmark.
Ist dir heiß?
Fragte
sie und legte mir eine Hand auf den Arm.
Zu den spezifischen Muskelfasern, die sich zusammenziehen, um den Körper entsprechend zu bewegen.
Und wie?
Neben dem motorischen Kortex.
Wie kommt das denn? Fragte sie lächelnd.
Sind weitere Gehirnbereiche an der Steuerung und der Verfeinerung von Bewegungen beteiligt?
Das macht deine Nähe.
So sind das Kleinhirn.
Schmeichler.
Und die Basalganglien.
Das sagst du jetzt.
An der Koordinierung von Bewegungen beteiligt.
In den letzten beiden Wochen hast du sicherlich kaum an mich gedacht.
Sodass diese reibungslos und genau ausgeführt werden.
Dazu bin ich auch nicht gekommen.
Sensorische Informationen?
Ja, die Bahamas-Geschichte.
Vom Körper, zum Beispiel über die Körperposition.
Jane und ich hatten kurz am Telefon darüber gesprochen.
Und vom Tastsinn, dienen der Anpassung und Verfeinerung von Bewegungen in der Ausführung.
Sie war ja nicht mitgefahren, weil sie einen lukrativen Auftrag weggeholt hatte. Das ist übrigens weder ein... Egal.
Ja?
Nein, mach mal. Ich glaube, dieses Heftchen weckt falsche Erwartungen.
Ah, ich verstehe. Ja. Eine Bewegung ist ein komplexes Zusammenspiel von Gehirn und mehreren Körperregionen.
Jane Collins fragte nach Sheila und Bill.
Und Systemen mit dem Ziel, Körperbewegungen genau zu koordinieren und präzise auszuführen.
Sind Sie doch auf den Bahamas?
Regelmäßige Bewegung fördert nachweislich die Gesundheit des Gehirns.
Sie beide wollten ja mit Ihrem Sohn ja eigentlich Urlaub machen, dann kam aber die Sache mit den Zombies dazwischen.
Durch stärkere Durchblutung erhöht sich der Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr zum Gehirn.
Ja, flüsterte Jane und schüttelte sich.
Was die Neurogenese unterstützt.
Das muss grausam gewesen sein.
Bewegung von geringer Intensität.
Besonders für Sheila.
Wie gehen und dehnen.
Ich nickte.
Steigert die Produktion neurotropher Faktoren, die das Wachstum und die Aufrechterhaltung von Nervenzellen fördern.
Es geht übrigens ums Gehirn hier, ne? Okay. Die Connollys haben sich heldenhaft geschlagen.
Neurogenese.
Vor allen Dingen Bill.
Bewegung kann das Wachstum neuer Neuronen im Hippocampus anregen.
Hätte er nicht die Übersicht behalten? Naja, du weißt schon.
Eine Hirnregion.
Lass uns von was anderem reden, forderte Jane.
Die für das Lernen und das Gedächtnis zentral ist.
Dafür war ich auch. Und wovon?
Die positiven Auswirkungen von Bewegung auf die sogenannte Neurogenese.
Vom Essen.
Kommen Menschen jeden Alters zugute, auch bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer.
Das gibt's nämlich bald.
Geringe tägliche Bewegung fördert in jedem Alter die Gesundheit des Gehirns.
Ich spule mal vor, die Sätze sind zu kurz.
Da müssen irgendwo noch Monster kommen.
Ja, ich hatte ja schon Zombies. Die ist alles so kurz? Hier ist Werbung für Dorian Hunter. Dämonenkiller, folge mir ins Licht, zum Lesen oder zum Hören, der ultimative Horror, stern.de.
Neuroplastizität.
Oh, mein Handy sagt, ich soll schlafen gehen. Okay. Warte, das ist gut, glaube ich. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja.
Neuroplastizität ist ein Prozess.
Mit einem dickeren Gegenstand, wie mir scheint.
Dem strukturelle und funktionale Anpassungen des Gehirns erfolgen.
Das ist an den Abdrücken deutlich abzulesen.
Aktivität regt das Gehirn an.
Ja, ich konnte in der kurzen Zeit die Leichen nicht genauer untersuchen.
Neue Verbindungen zu bilden und bestehende neu zu organisieren.
Später kann ich mehr sagen.
Schwierige Bewegungen, die Lernen erfordern, fördern die Neuroplastizität, dass sich das Gehirn neuen Anforderungen anpassen und sich reorganisieren muss.
Was ist jetzt eigentlich passiert mit dem... Ist irgendwas mit Schuppen? Warte mal. Es war eine Frau.
Hüfte.
Schön das Gesicht, aber von einer ungeheuren Kälte beseelt. Dazu die bösen Augen und die rote Haarflut. Nichts gegen rote Haare. Arschloch.
M. Gluteus Medius.
Bis zum Hals war sie Mensch.
M. Gluteus Maximus.
Darunter begann der Schlangenkörper.
M. Adductor Magnus.
Er war dicker als die meisten. Doch in der Art unterschied er sich nicht. What the fuck? Dicke Schlangen? Hast du schon mal eine dicke Schlange gesehen? Mit roten Haaren?
Nein, ich.
Bullshit. Ja. So ein Quatsch, ja? Wer glaubt denn sowas?
M. Vastus Lateralis.
Er bewegte sich hin und her, richtete sich auf, zuckte, pendelte vor und wieder zurück.
M. Biceps Femoris.
Apep, flüsterte Jerry Falmer und wandelte sich um. Er wand sich um.
Innere schräge Bauchmuskeln.
Das ist Apep, die Höllenschlange, erklärte er den beiden.
M. Gluteus Minimus.
Seht sie euch gut an, Apep ist eure Herrin.
M. Psoas Major.
Cliff und Mary Davis standen da und staunten.
M. Pectineus.
Dann aber glitt ein Lächeln über ihre Gesichter und die Augen begannen zu glänzen.
M. Adductor Longus, ich glaube nicht, dass das die Hüfte ist.
Wir sind deine Diener, zischten sie.
M. Gracilis.
Die Schlangenfrau lachte, haha.
M. Sartorius.
Wollt ihr, dass Apep dieses Haus und seine Bewohner vernichtet?
M. Vastus Lateralis.
Ja. Hier, nimm du doch das. Und ich nehme. Oder willst du da. Nee, willst nee, du das? Nee, mach du mal das hier. Mach du mal das. Ich. Mal hier, guck mal. Vom Stoffwechsel. Und ich. Vielleicht sollte ich doch was aus dem Internet raussuchen. Ne, fang mal an.
Ich fang an. Ja, ja. Vom Stoffwechsel. Zu den Dingen, über die man offiziell nicht spricht, gehört die Endphase des menschlichen Stoffwechsels. Doch inoffiziell gibt es dafür einige untersuchenswerte Verben.
Seit Jahrtausenden ist der Mensch auf der Suche nach dem Garten Eden, dem Paradies Gesundheit, in dem er erschaffen und aus dem er vertrieben wurde.
Nach den herrschenden Benimmregeln gilt es als unfein, außerhalb von Arztpraxen über das Ausscheiden von Verdauungsprodukten zu reden.
Bisher konnte die Menschenheimat nicht lokalisiert werden.
Doch die Menschen im Lande sehen das meist nicht so eng.
Als ich vor einigen Jahren begann, Literatur über den Garten Eden zu sichten, ahnte ich nicht, wie divergierend die Annahmen sind.
Doch die Menschen im Lande sehen das, und nutzen dafür die zur Verfügung stehenden Vokabeln ausgiebig.
Wenn 200 Wissenschaftsautoren ihre Meinung postulierten, standen zugleich 200 ebenso gut oder schlecht belegte Ansichten dagegen. Ist ja auch kein Wunder, sind ja auch nur Autoren.
Ja, sonst schreibt den Scheiß ja auch. Ja. Der diesbezügliche Wortschatz weist, was das Absondern fester Nahrungsrückstände betrifft, gegenüber dem Schriftdeutschen keine Besonderheiten auf.
Wenn zwei. Ach nee, das habe ich schon. Nee, doch. Nee, warte. Wo lag der Garten Eden?
Für das Hahnlassen hingegen werden in der Mundart vor allem drei Zeitwörter verwendet.
Hier eine Palette der wichtigsten Orte in Klammern 1, 2, 3. Die sich im Handumdrehen um weitere 80 Angebote ergänzen ließe, zwischen Euphrat und Tigris, am indischen Ganges, am blauen Nil, am westlichen weißen Nil, am kaspischen Meerbusen, am linken Ufer des Araxes Armenien, am Schat el-Awas Arab, an der Ostseeküste Preußens, lol, an der oberen Donau, ich lese nicht alle, oh. Der Zeilen auf der Insel Kuba, am Jordan in Palästina, beim heutigen Jerusalem, außerhalb der heutigen Damaskus, in Dilmum, heutiges Bahrain, auf der Insel Kreta, im Gotthardgebirge, Klammern Schweiz, im Hochland von Kaschmir, Indien, auf der versunkenen Insel Atlantis natürlich, im Staat Maryland, USA, klar, USA, beim Tiahuanaco, Bolivien, im Hochland von Mexiko, auf verschiedenen Südseeinseln, im Lande Utopia, auf einem fernen Planeten in einem außerirdischen Raumschiff. Das Paradies war die ganze Erde.
Bieseln, Brunzen und Zeichen.
Ich muss das ein bisschen mehr mit Leidenschaft lesen, finde ich.
Bieseln, Brunzen und Zeichen.
Brunzen. Ach, nee, ist ja nicht, Entschuldigung, ist ja nicht Österreich. Knappe 25 Zeilen in der Genesis, dem ersten Buch Mose, setzten hunderte von Autoren in Marsch, den Garten Eden zu suchen, stimulierten Debatten von Katheder zu Katheder, waren Ursache für eine wahre Flut, eine Paradiesliteratur.
In seinem schwäbischen Wörterbuch hat Hermann Fischer eine Art Grobheitsskala entwickelt, auf der Bieselen ganz unten steht.
Die sind die beruhigendsten Zeilen aus dem ersten Buch Mose 2,8.
Gefolgt
dann
von
pflanzte sich Gott, der Herr, einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen da rein, den er gebildet hatte.
Auf der Bieselin ganz unten steht, gefolgt von Brunzen und dem noch als darüber eingestuften Zeichen.
Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde wachsen, lieblich anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Kein Bock mehr. Chef. Hm? Na. Wir haben zu wenig Bücher mitgenommen.
Nein. Beginnen wir mit dem milden Bieselen, das vor allem auf Kinder angewandt wird.
Im Osten von was?
Mild wird es durch die eingeschobene Verkleinerungssilbe lö, die es von dem die es von seinem vergleichsweise rohen Herkunftsverb pissen unterscheidet.
Auf einer Kugel wie der Erde ist gegen Osten allemal eine Frage des Standortes, von wo aus man die Himmelsrichtung bestimmt.
Das ist bereits im Mittelalter aus dem Französischen pisser entlehnt worden.
Beim Sündenfall spielte Adam, ich habe es zur männlichen Schande feststellen müssen, eine klägliche Rolle.
Brunzen ist ein hochinteressantes Zeitwort, das trotz der vier identischen Anfangsbuchstaben weder mit Brunst noch mit Brunft zu tun hat.
Der Herr versenkte ihn in Tiefschlaf, um aus einer Adamrippe ein Weib zu schnitzen, ein Faktum, das Adam geflissentlich bestätigte, sie sei Fleisch von seinem Fleisch und solle Männen heißen.
Wow. Was?
Ja, steht da.
Okay. Seiner mittelhochdeutschen Form Brunnitzen kann man noch ansehen, dass darin der Brunnen steckt.
Er gab seiner Lebensgefährtin einen Namen, den der Herr indessen überhörte, um weiterhin nur auch von einem Weib zu sprechen.
Was? Was heute allerdings vergessen ist, dieses Wort bezeichnete früher nicht nur eine Wasserentnahmestelle, sondern auch den Urin.
Bei der Anpassung der Fellröcke gebrauchte Adam dann plötzlich den Namen Evo.
Und der spielte eine wichtige Rolle in der Diagnostik.
Diese Eva, die eigentlich gar nicht Eva hieß, fiel auf die bezirzenden Verlockungen der Schlange herein und verputzte die verbotene Frucht.
Der Arzt besah den Brunnen, weshalb er respektlos als Brunsdoktor oder Brunsgucker bezeichnet wurde.
Und Adam?
Liegt es an der vom Fischer festgestellten festgestellten Derbheit, dass Seichen die meisten Ableger getrieben hat?
Er steht schweigend und überflüssig daneben. Das ist ja nicht viel geändert eigentlich.
Es ist verwandt mit Seihen. Ausgangsbedeutung ist rinnen lassen.
Gegen seine eigene Verführung macht er auch nicht den geringsten Versuch der Abwehr. Er ist nur.
Was dabei
weil Eva ist. Trotzdem soll angeblich das Weib leichter zu verführen sein als der Mann, kommentierte vor 80 Jahren der berühmte Theologe Hugo Gressmann.
Was dabei herauskommt, heißt seich.
Wenn ich die Schöpfungsgeschichte auseinandernehme, dann nur, so eigenartig es tönen mag, weil ich dem allmächtigen Gott die geschilderten Peinlichkeiten nicht zutrauen mag.
Ein unreifer Jüngling ist ein junger Seicher und der schwäbische Superlativ von nass lautet seichnass.
Ich glaube, ich gehe auf Wikipedia.
Aber das ist doch hochqualitative Literatur. Die lag bei mir im Treppenhaus.
Hm, klar. Als die Fremden landeten, gab es längst Millionen verschiedener Lebensformen, darunter auch Gattungen unserer hominiden Vorfahren. Unwissenschaftlich ausgedrückt Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Affenarten.
Das Leben ist dem Nachttopf gleich, von außen schön, von innen seich.
Die Außerirdischen fingen ein Exemplar jeder Art ein, dem sie ein positives Resultat aus ihren Manipulationen zutrauten.
Tatsächlich sprach man im Schwäbischen vom Seich- oder Brunshafen oder Kachel, bevor der französische Porte de Chambre in Mode kam.
Diesem auserwählten Exemplar entnahmen sie Zellen und änderten unter dem Elektronenmikroskop die Basenreihenfolge im DNS-Molekül ab. Vielleicht reichte auch ein Austausch einzelner Gene, ein Verfahren, das heute in Laboratorien erfolgreich praktiziert wird.
Doch in denen wurde nach wie vor auf gut Schwäbisch Bieselit, Brunst oder Gseicht.
Kann ich mir. Die durch diese gezielte künstliche Mutation veränderte Zelle ließ man in einer Nährlösung bis zum Ei heranwachsen. Alter. Ein
Scheiß. Der Schwabenleibgericht.
Wo war ich denn? Es könnte wie derzeit bereits erfolgreich im Schwange auch ein Fötus in vitro, in Klammern im Reagenzglas, zum Wachsen gebracht worden sein.
Die Schwaben gelten als ausgesprochen eigensinnig.
Retortenbabys.
Selten teilt einer die Meinung des anderen.
Oder es wurde einem Weibchen gleicher Gattung in einer künstlichen Befruchtung ein Ei eingesetzt.
Doch was ihr Leibgericht betrifft, sind sich alle einig.
Diese Methode wurde seit vielen Jahren mit dem Samen von Zuchtbullen und Ebern praktiziert.
Spätzle.
Gott. Nach der Tragzeit kommt der Nachwuchs mit einem gleichen Körperbau, den gleichen Schädel. Ah, ne, ich habe einen Satz vergessen. Nach der Tragzeit kommt der Nachwuchs mit allen gewünschten Merkmalen der veränderten DNS.
Die Herkunft des Spätzles ist, sowohl was das Ding an sich als auch als seinen Namen betrifft, immer noch nicht gesichert.
Er hat den gleichen Körperbau, den gleichen Schädel, die gleichen Immunreaktionen, nun besitzt er zusätzlich Erbanlagen, über die eine Stammgenossin nicht verfügen. Neugierde, Fähigkeit zur Sprache, ein Gehirn, das Erfahrungen speichert und jederzeit abrufen und verwenden kann. Sinn für Kultur wie Bildhauerei, Gesang, für die Pflege von Freundschaften und für die Religion samt Totenkult.
Spekulationen über den Ursprung des Begriffs gibt es viele, angefangen von einer vagen Ähnlichkeit mit frisch geschlüpften Haussperlingen bis zu den gelehrten Erwägungen des Ulmer Münsterkonzertmeisters Georg Herz.
Sag mal, diese Verschwörungstheorien hier, diese Mythen, die sind nicht neu. Die sind von 1987. Macht mich fertig. Dieses Denkmodell widerlegt die Evolutionstheorie von Charles Darwin nicht, ist aber eine logische Ergänzung, voll logisch. Das Missing Link, das vielgesuchte fehlende Bindeglied in der Entwicklungsgeschichte des Menschen war die gezielte künstliche Mutation an einem unserer frühesten Vorfahren.
Der hat in seiner 1930 erschienenen Autobiografie So reich ist die Welt das Wort Spätzle auf das italienische Spezzato zurückgeführt.
Spezzato.
Das er mit Gestückeltes, Geschnetzeltes übersetzte.
Von heute aus gesehen war es nur vernünftig, dass die Außerirdischen den ersten Menschen von der Umwelt abschirmten und in einen Garten Eden verpflanzten. Er sollte keine Gefahr, kein Biss giftiger Skorpione oder Schlangen ausgesetzt werden.
Das Küchenlatein der Mönche, die ein Spezzato aus Teig machten, wurden von den Schwaben irrtümlich oder witzig mit Spätzle verdolmetscht.
Spätzle sind dünne Gnocchi. Entschuldigung, ich musste das sagen, das ist Ragebait, I know. Dann wurde die Männin fällig.
Herz ist nicht der Erste, der in Spätzle eine italienische Wurzel wittert.
Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht.
Zuvor war schon vermutet worden, der Volksmund habe Pasta zu einem schwäbisch ausgesprochenen Spatzdarf vernuschelt. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich kann leider kein Schwäbisch, sonst würden wir das jetzt machen. Diese ersten Menschen beherrschten keine Sprache, kannten nur Grunzlaute.
Aber die eine wie die andere Erklärung ist buchstäblich weit hergeholt.
Es müssen die Außerirdischen gewesen sein, die Adam und Eva, belassen wir es bei dieser Namensgebung, zu sprechen lernen. Außerirdische haben Adam und Eva das Sprechen beigebracht mit mutierten DNS-Genen, die sie in Affen eingepflanzt haben. Just saying.
Ja, damit hat er beste Sendezeit bekommen. Ach, egal. Zudem finden wir in Belegen aus dem 18. Jahrhundert mehr Spatzen als Spätzle.
Darum war die Sprache der ersten Menschengeneration die Sprache der Götter.
So bemerkte Rosinus Lentulus in seinem 1725 erschienenen Buch über den Göppinger Sauerbrunnen. In des Bademeisters Küche zog ich Erkundigungen ein, ob man das Sauerwasser auch zum Kochen gebrauche, und bekam zur Antwort, dass alles, was von Mehl zubereitet wird, als Knöpflein, Nudeln, Spatzen etc. schmackhafter und luckerer von Sauerbrunnen als von süßem Wasser werden.
Jetzt kommt der Beweis. Diese Annahme lugt noch durch die Überlieferung vom Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Sprache und einerlei Worte. Erstes Mose, Mos 11,1 Buch.
Erste Mose 11.
Da steht, es ist komisch abgekürzt.
Turmbau zu Babel halt.
Ja, ja. Das war der Beweis. Also gleich kommt der Beweis. Mach mal weiter.
Süßes Wasser. Auch in dem 1795 gedruckten Versuch eines schwäbischen Idiotikon von Johann Christoph Schmidt gibt es keine Spätzle, sondern Spatzen, kleine Klöße von Mehl und Wasser.
Es kam der Tag, an dem die Außerirdischen zu neuen Sonnensystemen aufbrachen, um dort weitere Populationen mit Intelligenz auszustatten.
Um dieselbe Zeit schrieb eine unbekannte Freundin der Kochkunst das Göppinger Kochbuch.
Beim Abschied könnte sich eine Szene wie diese abgespielt haben. Kinder, sagte der Kommandant zum ersten Menschenpaar, wir haben euch intelligent gemacht. Ohne uns wäret ihr immer noch wie Tiere.
Einen interessanten Hinweis erhält das schweizerische Idiotikon, nämlich, dass die tägliche Fleischration des Soldaten Spatz genannt wurde.
Kannst du es einfach auf Sächsisch vorlesen?
Der Soldat Spatz genannt wurde.
Okay. Adam und Eva knieten sich vor dem Fremden nieder, verehrten sie als Götter.
Dazu passt der Hinweis in kluges etymologischem Wörterbuch, dass der Spatz, von dem die Spätzle stammen, möglicherweise nicht das gleiche Wort sei wie der Spatz im Sinne von Sperling, sondern ein Ausdruck für Klumpen.
Der Kommandant wies die Ehrung zurück. Wir sind keine Götter, wir sind vom gleichen Fleisch und Blut wie ihr.
Ob Spätzle nun kleiner Klumpen oder kleiner Sperling bedeutet, freuen wir uns, dass niemand auf die Idee gekommen ist, die Spätzle so zu bezeichnen, wie sie aussehen. Sonst müssten sie nämlich Würmle heißen.
Macht euch niemals ein Bild von Gott, denn Gott ist unfassbar und unerklärlich. Oh mein Gott.
Im klassischen Land der Menhire, oder sollte man sagen, im Land von Asterix und Obelix, schlägt die Logik Purzelbäume.
Die Fortsetzung dieses erdachten Gesprächs lesen wir bei Moses 1.1.28. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf Erde sich regen.
Eigentlich Amen. Stimmt hier gar nichts.
Klarer Auftrag.
Was gibt es in der französischen Bretagne zu sehen?
Intelligentes Leben sollte sich vermehren und über nicht intelligente Lebensformen herrschen.
Die Archäologen unterscheiden 5 verschiedene Arten von Steinsetzungen.
Nur ein strenges Gesetz galt für dahin. Adam und Eva, in Klammern Samt und ihre Nachkommen, dürften mit ihren bisherigen nicht mutierten Artgenossen keinen Geschlechtsverkehr mehr haben.
Oh mein Gott. Menhire, stehende Steine.
Dieses flüchtige Vergnügen hätte einen entsetzlichen genetischen Rückfall bedeutet. Entschuldigung.
Dolmen, Steintische und Hühnengräber.
Die Hohenzollern, nein.
Die sind auch nicht ganz dicht, aber du meinst die...
ich meine die Habsburger.
Habsburger
die mit dem Kinn. Ja, ich meine die Habsburger. Entschuldigung, Habsburger. Für solchen Exzess wurde der Tod als Strafe angedroht.
Krommlechs, bogenförmige Steinsetzungen.
Trotzdem ereignete sich der Sündenfall.
Alignments, kilometerlange Steinalleen.
Irgendwer ließ sich mit wilden, nicht mutierten Artgenossen ein.
Steinkreise.
Diese Sodomie, na Alter, ging als Erbsünde in die Legende ein. Oh, wir haben nur noch 10 Minuten.
Habt ihr Fragen?
Wir haben noch nie so lange gelesen.
Wir können auch noch 10 Minuten Fragen machen. Wir beantworten alle Fragen. Alle.
Warum seid ihr noch da? Alles dann. Okay. Hast du eine Frage? Hm. Okay.
Ja, dann tut mir jetzt leid. Dann ist das jetzt so. Nein.
Okay.
Möchtest du wirklich?
Wir lesen, also falls es noch niemand so gemerkt hat, also Erich von Däniken, wenn Gräber reden könnten.
Und Erich von Däniken, Raumfahrt im Altertum, auf den Spuren der Allmächtigen.
Und der Welterfolg von Jason Dark, Asmodidas Höllenschlange.
Und wir Schwaben, so sprechen wir.
Und das da.
Das da.
Also was wir nicht genommen haben ist...
Stretching, die Anomalie.
Das haben wir uns ausgeliehen.
Anatomie verstehen.
Und wir haben noch sparsam und doch gut. Zeitgemäße Rezepte unter besonderer Berücksichtigung des Elektroherdes.
Und diese Anleitung, die hier rumlag.
Ja.
Und
hast du das genommen? Das ist der Westerwald, ne?
Ja, Basaltbeton und die 100 Jahre.
Wir haben
das ist das Jahrbuch der Re-AG von 1963.
Das andere Buch haben wir vergessen. Nee, das ist da noch. Das haben wir gar nicht gelesen.
Ach so, nein, das ist aber auch Kunst im Gegensatz zu dem Rest.
Ja.
Ich dachte, ich bringe ein bisschen Lokalkolorit mit, weil manche Leute behaupten, das ist ja noch Westerwald.
Es lohnt sich jetzt auch nicht mehr, das zu lesen. Der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum, hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten ohne was herum. Ein Anblick grässlich und gemein, drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri-Ot-Americo. Die beiden Flaschen. Hm. Ja, okay, dann machen wir halt einfach vorher Schluss und du erzählst irgendwas.
Ja, so viel früher ist es ja nun auch nicht.
Möchte noch jemand anders Sprüche hören? Ich darf die nicht vorlesen. Mir wurde gesagt, ich darf den nicht vorlesen. Nein. Die sind einfach alle nur hier, weil das der ruhigste Hackerspace im ganzen Gebäude ist. Hm. Gott hat dir alles gegeben, außer meine Nummer. Okay. Nein. Okay. Ich habe was im Auge. Dich. Du machst aus Tinder Finder. Hm. Okay. Dein Foto hat gerade meinen Bildschirm zerspringen lassen. Für so scharfe Kurven habe ich keine Bremse. Okay.
Ah.
Ja.
Ich blickte in eine Art von Eisgrotte, deren Wände und Decken mir vorkamen wie perfekte Flächen, von deren Decken ganze Vorhänge von Stalaktiten hingen, als ob es dicke, tropfende Kerzen wären und der Boden glitzerte wie Schneekristalle.
Bist du ein Kühlschrank? Denn du bist echt cool.
Boah, das sind aber schon die schlechteren von den schlechten.
Ja, das sind die, da steht drüber, dumme Anmachsprüche, 20 schlechte Anmachsprüche. Nicht alle Anmachsprüche sind gleich. Hier sind 20 dumme Anmachsprüche, die eher für Schmunzeln sorgen als für Erfolg. Bist du ein Baum? Denn ich würde gerne in dir wohnen. Den verstehe ich nicht. Wegen Baumhaus oder was? Oder bin ich jetzt zu naiv? Den verstehe ich auch nicht. Wenn du ein Insekt wärst, wärst du eine Attraktive. Okay. Das ist richtig schlecht. Glaubst du an Schicksal, denn ich habe meine Hose verloren und brauche eine neue? Hä?
Was?
Der ist richtig fail. Dein Vater muss Terrorist sein, denn du bist eine Bombe.
Ich glaube, wir hören jetzt auf.
Bist du ein Müllwagen, denn du bist abfällig? Nee, abfällig. Oh Gott, das ist noch besser. Bist du ein Wurm, denn ich möchte dich angeln? Eine Person lacht, das reicht mir. Das, bist du ein Toaster, denn ich möchte mit dir baden gehen? Das ist richtig dumm.
Ich, oh Gott.
Hier süße Anmachsprüche. Ja, nee. Guck mal hier auf bild.de, guck mal, da.
Aha, hochqualitativ. Für Berlinerinnen und Berliner, das ist besonders wichtig. Beleidigt man sich
für
da erstmal, oder?
Bist du ein Späti, weil ich dich jeden Tag und Nacht brauche? Kein Berliner würde das sagen. Ich glaube, ich habe mich in dir verlaufen wie in den Straßen von Kreuzberg. Und dann war ich am Kotti und da lagen da so Spritzen rum und dann bin ich da reingelaufen. Nein, okay.
München ist.
Oh, das ist richtig. Oh, wenn du ein Club wärst. Warte mal, muss ich das jetzt auf. Darf ich es nicht mehr? Nein, okay. Wenn du ein Club wärst, dann wärst du definitiv Berghain. Unvergesslich und schwer reinzukommen. Oh, so schön.
Kann ich das mit Adam und Eva nochmal hören?
Es gibt es auch noch für München und Hamburg. Wer möchte München, wer möchte Hamburg? Hamburg. Ich bin zwar kein Seemann, aber ich würde gerne in deinen Hafen einlaufen. Okay. Noch jemand München? Nein? Okay. Bist du ein Stück Weißwurst? Ich würde am liebsten an dir zuzeln. Oh mein Gott. Ist aber auch der Beste. Mal Hamburg.
Ja, die sind alle furchtbar.
Ist das voll süß? Bist du die Seenotrettung? Ich ertrinke gerade in deinen Augen.
Das ist richtig
du Hamburg. Du bringst mich mehr zum Leuchten als alle Lichter der Reeperbahn. Schadstürmer aus den besten Anmachsprüchen aus unseren Lieblingshits.
Nee, wir lassen das jetzt.
Hier ist was von Andreas Burani. Nein. Die Toten Hosen oder Silbermond, ist alles dabei. Okay, na gut, dann nicht.
Ja, dankeschön. Entschuldigung.
Wenn du ein S wärst, dann ein scharfes. Das war ein R.
Ja.
Wenn du ein R wärst, dann ein rollendes. Den habe ich mir selbst ausgedacht.
Ja, ein fränkisches oder ein Westerwälder?
Fränkisch. Bist du Bluetooth oder warum haben wir eine Verbindung?
Ja,
wie gesagt. Da stand da nicht dabei. Mein Lieblingsspruch ist, du bist nicht mein Typ, aber ich bin tolerant.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Das ist ein gutes Schlusssound.
Das ist ein guter Schlusssound, den nehmen wir. Das wird unser neues Outro. Ja, Entschuldigung und vielen Dank fürs Dasein.
Kann bitte eine Person klatschen, danke. Wir brauchen den Applaus von seinem Podcast.
Okay. Ja. Der auf dem Kongress war besser, aber da waren noch mehr Leute.
Der war nicht mit drauf, dachte ich.
Nee, der ist leider rausgefiltert.
Okay.
Aber auch nicht für uns, der war von Späti, aber irgendwas ist ja immer.
Ja.
Ja.
Ja, das war Schiffsromantik. Vielen Dank euch beiden. Es war absolut großartig.
Oh, danke. Danke.
Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen, aber mit Sicherheit findet ihr die beiden. Findet man euch noch an der Chunkbar?
Ja.
Oh. Dann findet ihr sie sicherlich an der Chunkbar. Damit habe ich auch meinen Werbeauftrag erfüllt. Ich habe noch.
Er hat uns für die Chunkbar benutzt.
Ja. Ich habe noch an euch, das Publikum, eine Frage, nämlich: Hattet ihr Spaß? Wenn ja, lasst ihnen doch nochmal einen großen Applaus da.
Okay.